Ich habe eine halbvolle Wasserflasche und Tischtennisbälle mitgebracht. Die brauche ich ziemlich zum Schluss. Ich hoffe, damit macht keiner Sauerei, aber wir werden sehen. Das Thema, mit dem wir uns letztes Mal beschäftigt haben, war der erste Teil zum Thema in Christus. Bund war natürlich sehr, sehr gut, aber es ist nur der erste Teil der gesamten Predigtserie von ungefähr 3 Predigten. Miniserie. Lasst uns vorher noch mal kurz beten, ihr könnt sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, danke, dass du heute hier bist. Danke, dass wir hier sind. Danke, dass du zu uns sprechen möchtest, zu unseren Herzen. Wir laden dich ein, dass du kommst, dass du unsere Herzen auftust. Vater, dass die, die dich noch nicht kennen, am Herzen angerührt werden und beginnen, dich zu erfahren, dich zu verstehen, deine Liebe zu sehen und in dein Reich hineinzusehen. Und die, die dich ein bisschen kennen, dass sie dich besser kennenlernen, die dich besser kennen, dass sie dich noch besser kennenlernen. Herr, dass wir uns auf dich zubewegen, auf dich zuentwickeln. Lass uns verstehen und erfahren und fühlen und ausleben, was wir in dir sind, Herr, was wir in Christus sind. Amen. Eine kurze Zusammenfassung für alle, die letztes Mal nicht da waren. Oder für die, die in den dazwischenliegenden 2 Wochen so viele Dinge erlebt haben, dass sie sich nicht mehr völlig daran erinnern. Wir hatten begonnen, über das Thema in Christus zu sprechen, und zwar ausgehend vom Bund. Was Gott mit uns geschlossen hat, das ist ein Bund. Diejenigen, die das angenommen haben, stehen in einem Bund mit ihm. Wir hatten untersucht, wie das im Alten Testament war, denn es handelt sich um einen Bund nach dem Modell des Alten Testaments, dass zu der damaligen Zeit Menschen Bündnisse eingingen, die lebenslang waren und die bedeuteten, dass man die Positionen tauscht. Das heißt, 2 Menschen schlossen einen Bund und der eine sagte, ab heute, ab diesem Zeitpunkt in meiner Geschichte lebe ich nicht mehr für mich selbst, ich lebe nicht mehr so, als wäre ich derjenige, sondern ich lebe, als wäre ich der andere. Ich vertrete seine Interessen. Ich nehme seine Position ein. Ich nehme in gewisser Weise seine Identität ein. Geschlossen wurden solche Bündnisse durch Opfer. Man zerteilte beispielsweise Tiere und ging in der Mitte durch. Man tauschte das Blut aus. Es gab verschiedene Dinge, durch die man solche Bündnisse schloss. Und wir hatten das angewandt auf das Neue Testament und festgestellt, dass Christus mit uns einen ähnlichen Bund geschlossen hat, einen analogen Bund. Dass Gott mit uns durch Christus, durch das Opfer seines eigenen Sohns, genauso einen Bund geschlossen hat. Das heißt, wir nehmen in gewissem Sinne Gottes Position ein. Wir werden nicht mehr bestraft, sondern Jesus wurde bestraft für die Sachen, die wir falsch gemacht haben. Und Gott nimmt auf der anderen Seite unsere Interessen wahr, als wäre er wir. Wir hatten gesagt, dass die Folge davon ist, dass wir uns entspannen können und aufhören können, uns selbst Sorgen zu machen. Dass wir auf der anderen Seite aufhören müssen, Werbung für uns selber zu machen. Ich bin so wahnsinnig toll. Nee, du bist tot, wenn du in diesem Bündnis stehst. Und wir hatten gesagt, Lebensübergabe, diesen Bund zu schließen und sich Gott hinzugeben, lässt sich nicht trennen. Viele Menschen trennen das in heutigen christlichen Kreisen, sagen, na gut, jetzt komm erst mal zu Christus und dann siehst du immer noch, inwieweit du mit ihm leben willst und wirst. Aber das ist nicht korrekt. Die Bibelstelle, die wir dadurch ein wenig besser verstanden haben, steht im Galaterbrief. Die heißt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Das heißt, Paulus sagt, was ihr seht, ist die äußere Hülle. Paulus, was drin lebt, ist Christus. Und das ist das Modell, wo wir alle hinkommen können, wollen und sollen. Im Johannesevangelium hatten wir noch einen Vers gelesen, der hieß, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Das heißt, wenn jemand zu Christus kommt, zu Gott kommt und sagt, jawohl, ich möchte diesen Bund eingehen, ich möchte diese Beziehung mit Gott wieder haben, dann ist er bereits in Christus. Da sind keine spirituellen, wahnsinnigen Übungen notwendig, kein mehrjähriges Fasten und Beten. Und das, was noch von dir übrig ist, ist dann endlich heilig und in Christus, sondern durch das, was Gott am Kreuz getan hat, hat er alles geliefert, was notwendig ist, damit du in Christus bist. So, das war das, was wir letztes Mal gesagt hatten. Wie kommen wir in Christus? War also das Thema letztes Mal. Das Thema heute ist, wie bleiben wir in Christus? Der Feind versucht, uns aus dieser Beziehung und aus Christus wieder rauszureißen. Ein kurzes Wort zu allen humanistisch geprägten Menschen, die denken, den Teufel, ach Gott, wo bin ich denn da nur gelandet? Den gibt's doch gar nicht. Ja? Ich habe eine Zeit meines Lebens damit verbracht, mit Humanisten zu diskutieren. Und da kam immer wieder das Argument, oh, das ist Steinzeit. Wo kommst du denn her? Du glaubst an den Teufel, du glaubst an böse geistliche Mächte. Gut, wenn du zu diesen Menschen gehörst, dann habe ich für dich heute eine Frage, die ich damals auch immer gestellt habe, die mir bisher noch keiner beantworten konnte. Humanisten gehen davon aus, die meisten sind Atheisten, wenn sie richtige Humanisten sind. Es gibt keinen Gott. Manche gibt es, die sagen, nur gut, es gibt einen Gott, der ist gut, aber hat sich zur Ruhe gesetzt. Aber es gibt auf jeden Fall keinen Teufel. Das ist eine seiner besten Tarnungen. Sie gehen weiterhin davon aus, der Mensch an sich ist gut. Der Mensch ist gut. Der Mensch ist wertvoll, würdig, gut. Die Frage ist, warum sind viele Menschen zusammen dann so schlecht? Wenn ihr euch umguckt in dieser Welt, ja, wo kommt das her? Kriege, Vergewaltigung, Mord, dass Eltern ihre eigenen Kinder verhungern lassen. Dass ein Neunjähriger mit seiner Schwester ein Kind zeugt. Kommt das daher, dass der Mensch an sich gut ist? Nein. Ich denke, wir können als Arbeitshypothese für heute stehen lassen, es gibt böse geistliche Mächte, es gibt einen Teufel und wir werden uns damit beschäftigen, wie versucht er uns aus Christus rauszureißen, wie versucht er diese Beziehung zu torpedieren, die wir zu Christus haben und was können wir dagegen tun? Ja, Vorschläge? Na gut, Menschen, die hier vorne stehen, die stellen immer Fragen, die sie dann selbst beantworten. Der erste Punkt ist, er versucht uns natürlich zur Sünde zu verführen. Vorher noch ein kurzer Einschub. Ich unterscheide jetzt nicht, ob er das durch unser Fleisch tut oder dämonisch direkt oder sonst irgendwie durch die Welt. Ich sage jetzt immer der Feind. Ich meine damit auch nicht irgendwelche Menschen. Mich hat mal jemand angesprochen, der mit mir zusammen eine Predigt gehört hat und da kam immer wieder der Feind vor und der wollte dann doch endlich mal wissen, wen wir meinen. Polen, Frankreich oder was? Ich möchte an dieser Stelle klarstellen, dass ich geistliche Mächte meine, keine Menschen. Gut, danke. Okay, der Feind versucht uns zur Sünde zu verführen. Wie macht er das? Haben wir alle gehört, hören wir alle täglich. Komm schon, das macht dir so viel Spaß. Das macht dir so viel Spaß. Das hat dir früher immer Spaß gemacht. Na komm, einmal ist keinmal. Einmal ist absolut nicht. Ach komm, das hat dir doch früher, hat es immer so viel Spaß gemacht. Oder du bist im Internet, ach guck mal das Bild, da klick da mal drauf. Keiner sieht dich keiner, echt nicht. Guck mal da, diese Frau, die da gerade vorbeigegangen ist. Ja? Und ganz automatisch, wink. Gut, das waren jetzt eher die Dinge, die Männern passieren, da kann ich mich leichter reinversetzen. Bei Frauen ist das vielleicht, hast du das gehört, was die gemacht hat? Also das müsstest du doch mal besprechen mit jemandem, ne? Da müsstest du doch mal hingehen und müsstest mit jemand drüber reden. Die christliche Variante, hast du gehört, was Schwester so und so getan hat? Da müssten wir zusammen drüber beten. Lass uns erstmal gründlich, damit wir auch wissen, wofür wir beten müssen, lass uns erstmal gründlich werden. Fernsehen. Da läuft ein guter Film, wirklich guter Film, gibt's. Selten. Dann ist er fertig, du sitzt da, hinterher kommt irgend so ein Schweinekram oder irgendwas Brutales oder was Okkultes oder was auch immer. Dein erster Reflex ist abschalten, der zweite Reflex ist, eigentlich müsstest du doch wissen, was in der Welt vorgeht. Ja, wenn es wirklich so schlimm ist, kannst du ja immer noch dafür beten. Oder morgen dann einen Seelsorger fragen. Ja, aber guck das erstmal an. Das sind Lügen, genau. Jemand hat aus dieser Ecke gesagt, es sind Lügen. Es handelt sich auch tatsächlich um Lügen. Einmal ist keinmal, ist eine Lüge. Gehen wir gleich durch. Wie der Feind bei den meisten Menschen Erfolg hat, ist, er sagt, früher hat dir das Spaß gemacht und hat damit recht. Als du noch kein Christ warst, haben dir Sachen Spaß gemacht, die dir heute keinen mehr machen. Aber er kitzelt diese Erinnerung und sagt, das war doch früher was ganz Tolles für dich. Und damit versucht er dich dazu zu kriegen, das zu wiederholen, obwohl es heute keinen Spaß mehr machen würde. Einmal ist keinmal. Ein befreundeter Pastor hat mir eine Geschichte erzählt. Der ging im Gebirge spazieren und Bergwandern so ein bisschen, machte seine Pause. Und da war eine kleine Schlange, die er so sah. Und plötzlich sprach der Geist Gottes zu ihm. Tötete sie. Und er, ach, das ist so eine kleine Schlange, die ist auch süß, niedlich. Echt? Naja. Und dann hat er weitergegessen, da sprach der Geist Gottes wieder klar in seinen Geist hinein, töte diese Schlange. Und dann nahm er so einen kleinen Stein und ließ den halbherzig fallen. Und er fiel runter. Aber er war überrascht, wie kräftig der die Schlange getroffen hat. Denn die Schlange begann zu bluten, also eine kleine so Blindschleichenlänge. Und dann sagt er, ach Herr, was hast du denn da gemacht? Jetzt muss ich sie tatsächlich umbringen. Und dann nahm er einen größeren Stein und musste ein paar Mal draufhauen, weil die Schlange war überraschend schwer tot zu kriegen. Und mittendrin sprach Gott, und ich möchte, dass du so mit deiner Sünde umgehst. Es gibt keine kleine Sünde. Das, was du tust und denkst, ich kann es beherrschen. Es ist, einmal ist keinmal. Ich kann es beherrschen. Ich bin Sieger darüber. Das wird überraschend schwer zu töten sein. Und es ist eine Lüge, dass du das beherrschen kannst und dass es dir nichts ausmacht. Okay, die Wahrheit ist, der Sünde unausweichliche Folge und Lohn ist der Tod. Es gibt keine kleinen, harmlosen Sünden, denn die kleinste Sünde trennt von Gott. Wir dürfen nicht mit dem Feuer spielen, die kleine, harmlose Sache, die wir unter Kontrolle haben, ist bald so groß, dass sie uns völlig beherrscht. Und die Sünde hat keine Macht mehr über uns, es sei denn, wir entscheiden uns, der Versuchung nachzugeben. Paulus schreibt, gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch. Gott sei gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden seid, der Lehre, der ihr ergeben seid. Also der erste Weg, der Feind hat viele Vorschläge zur alternativen Lebensführung. Wir sind nicht gezwungen, sie einzuhalten, sondern dadurch, dass wir in Christus sind, haben wir die Macht, dem zu widerstehen. Der zweite Weg. Der Feind ist sehr, sehr vielfältig. Eigentlich nicht, aber naja. Er klagt uns an. Wenn er uns versucht hat zu verführen und hatte Erfolg damit, dann rennt er los und klagt uns an. Ja? Wir lesen das im Buch Hiob, wir lesen das in der Offenbarung. So schnell können wir gar nicht denken, wie er vor dem Thron Gottes ist und sagt, das da, das soll dein Kind sein. Schau mal, was der getan hat. Schau dir das an. Wo verklagt er uns noch? Vor uns selber. Viele Menschen sind in völliger Selbstverdammnis und können überhaupt nichts mehr tun, weil sie sich dessen bewusst sind, ich bin gefallen, ich bin schon wieder gefallen. Oh, das wird nie besser. Ich habe dieses Problem und dann habe ich mal versucht, diese kleine Schlange da umzubringen. Tötsch, tötsch. Und es wird nicht, es geht nicht, ich schaff's nicht. Vollkommen blockiert. Er versucht uns in Verdammnis und Lähmung zu führen. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit, überliefert durch das Wort Gottes, ist, ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf. Habt ihr das mal gelesen? Was ist das Auffällige daran, dass der Gerechte wieder aufsteht? Das ist schön. Aber dass der Gerechte fällt, das ist doch überraschend, oder? Ein Gerechter fällt 7-mal. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, also er fällt so oft, wie er halt fällt, aber er steht wieder auf. Ich mache hier nicht Sünde irgendwie klein und Gnade billig, sondern wenn der Feind in seinen Verführungen Erfolg hatte, dann gibt es Gnade. Das heißt nicht, dass wir diesen Verführungen nachgeben sollen. Wahrheit, ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf. Ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf. Der Gottlose lasse von seinem Weg, der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Der Klassiker, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von unserer Ungerechtigkeit. Oder Römer 8,1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also, wenn der Teufel kommt, er hat dich verführt, er hat Dinge dir zu tun eingegeben, die nicht in Ordnung sind. Und hinterher kommt er und sagt, ich habe doch nichts getan, ich habe doch niemanden, ich habe dir nur vorgeschlagen. Das hast du getan, ganz alleine, Schmutzfink. Dann kannst du ihm Buße entgegenhalten und er ist entkräftet. Eine perfide Variante davon ist, er verklagt uns für Dinge, die wir gar nicht getan haben. Schon mal erlebt? Erst kommt die Versuchung und dann widerstehst du der Versuchung. Nein, ich will nicht klicken. Oh, nein. Und Gott hilft dir natürlich. In dem Augenblick kommt dein Stromausfall und dein Rechner ist weg. Aber im Nachgang, nachdem du widerstanden hast bis aufs Blut, kommt er durch die Hintertür und sagt, was hast du da für Gedanken gehabt? Hast du das schon mal erlebt? Wie kannst du sowas denken? Und du glaubst, Gott hört dein Gebet. Und du glaubst, du bist sein Kind, ja. Mann. Da hättest du es genauso gut tun können. Also diese Anklage, auch wenn wir der Versuchung widerstanden haben, ist besonders perfide. Die Wahrheit ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer wollte verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Also, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Der Teufel aber. Gott ist da, der uns gerecht macht. Wer will verdammen? Der Teufel. Aber Jesus Christus ist hier, der uns gerecht gemacht hat. Gut. Der erste Punkt war, er verführt uns, versucht uns zu verführen. Der zweite war, er klagt uns an, wenn wir gefallen sind. Oder er versucht, uns anzuklagen, auch wenn wir nicht gefallen sind. Was hat der Feind noch für Methoden, uns daran zu hindern, zu erkennen, was wir in Christus sind? Ich denke, das ist ziemlich anstrengend. Wir sollten mal eine kleine Pause machen. Daher ein bisschen Werbung für die Materialien da hinten im Hintergrund. Die Bibelstellen, die ich hier verwende, nenne ich nicht einzeln, schreibt ohnehin keiner mit. Ich habe von daher das Ganze zusammengefasst. Wir werden nachher noch untersuchen, warum es sinnvoll ist, sich die nächste Zeit damit zu beschäftigen. Aber da hinten liegen auf jeden Fall Unterlagen. Und die ersten 24, die dort sind, nachher bitte, die können sich welche mitnehmen. Die anderen, wenn es tatsächlich nicht reichen sollte, sind herzlich eingeladen, mir das zu sagen. Und dann bringe ich noch mehr mit oder schicke Ihnen das per E-Mail oder was auch immer. So, das war der Werbeblock. Man muss ja zwischendurch, es ist ja heute kulturgerecht predigen, ne? Okay. Vor allen Dingen bei so einem Thema. Was kommt als nächstes? Was macht der Feind noch? Er macht uns Angst. Er sagt, wenn du hingehst und dieser Person das Evangelium predigst, dann werden deine Kinder krank und du wirst keine ruhige Minute mehr haben und du wirst Albträume haben und ich komme und fresse dich. Habt ihr das schon mal so erlebt? Ja. Es gibt einige, die nicken, es gibt einige, die haben das noch nicht erlebt. Zumindest nicht in der Stärke. Aber wenn du dich mit dem Gedanken beschäftigst, für jemanden zu beten, dann kommt plötzlich, und dann springt die Krankheit dich an. Ich mach dich fertig. Der Vers dazu, seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Ich lese den Vers, wie der Feind ihn lesen würde. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht wie eine Verschlinge. Ich lese den Vers vor, wie er gelesen werden sollte. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein Löwe, der lediglich brüllt. Und der suchen muss, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Die Wahrheit ist natürlich auch, wenn wir Christen werden, dann versucht der Feind, uns Steine in den Weg zu legen. Warum tut er das? Kommen wir nachher noch genauer drauf. Erinnert mich dran. Wer ist tatsächlich zu fürchten? Ist der Teufel zu fürchten? Ja, wenn du kein Christ bist. Wenn du nie gesagt hast, Herr Jesus Christus, ich komme zu dir und ich erkenne, dass ich ein Sünder bin, dass ich schlecht bin. Ich erkenne, dass ich Hilfe brauche. Ich erkenne, dass ich aus mir selbst raus nichts tun kann. Und ich sehe, dass ich keine Beziehung zu Gott habe, dass ich keine Beziehung zu dir habe. Und ich weiß, dass ich das brauche. Ich weiß, dass ich mein eigenes Leben hinlegen muss und ich will es hinlegen. Wenn du das noch nicht getan hast, dann ist der Teufel dein Herr und dann ist er zu fürchten. Denn er kann auf dich zugreifen und er tut das manchmal auch. Aber ansonsten, wer ist tatsächlich zu fürchten? Gott, ja, genau. Prediger, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Die Hauptsumme ist die Bilanzsumme, die E.ON am Ende des Jahres bekannt gibt. Das ist die Hauptsumme, das ist ein finanztechnischer Ausdruck. Die Quintessenz, das, wofür 480.000 Mitarbeiter ein Jahr lang gearbeitet haben, ist Folgendes. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Jesus hat gesagt, keine Angst vor dem, der Unsinn machen kann, fürchtet lieber den, in dessen Gewalt es ist, Leib und Seele zu verderben, in die Hölle zu werfen. Er hat auch gesagt, ich habe mit euch geredet, damit ihr Frieden habt in mir, damit ihr in mir Frieden habt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also, wenn der Teufel kommt und dieses Brüllen dein Leben erschüttert, du bist in Christus und dieses Brüllen hat keinen Anteil und kein Anrecht an dir. So, jetzt gucken wir auch nochmal richtig in die Bibel. Und zwar ganz vorne, damit nicht so lange rumgesucht wird. Erstes Buch Mose, im 3. Kapitel, der Klassiker. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sprach zu dem Weib, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weib, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und was böse ist. Das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug macht. Sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und auch er aß. Gut, soweit. Der Feind belügt uns darüber, wer wir sind, und er belügt uns darüber, wer Gott ist. Jesus sagt mal zu den Pharisäern, ihr habt den Teufel zum Vater, er ist ein Mörder von Anfang an, steht nicht in der Wahrheit, die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, er ist ein Lügner und ein Vater der Lüge. Dieser erste Vers, den wir gelesen haben, die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Schlange dient hier als Sprachrohr für den Teufel, die Gott gemacht hatte und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Der Feind sät Zweifel daran, dass Gott für dich in angemessener Weise sorgt. Er sagt, bist du sicher, bist du ganz sicher, dass das gut ist? Wäre es nicht noch besser, was anderes zu haben? Guck doch mal. Später sehen wir, dass Eva Augenlust empfindet. Das heißt, sie hat sich das gut angeguckt, das Angebot des Feindes, und hat festgestellt, jawohl, das wäre, also eigentlich, diese ganzen anderen Früchte sind ja ganz hübsch, aber vielleicht ist die Frucht tatsächlich die Frucht, die mir noch gefehlt hat. Wenn du beginnst, in dieser Art und Weise auf Angebote des Feindes zu hören, dann sei dir gesagt, dass er mehrere tausend Jahre Übung hat, darin Menschen zu verführen. Du wirst in Diskussionen immer den Kürzeren ziehen. Die Gelegenheit, als er sprach, sollte Gott gesagt haben, wäre die Gelegenheit gewesen, ihm eins zwischen die Hörner zu geben, zu sagen, mir egal, ich lebe in der Beziehung zu Gott. Wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns alles lehrt und an alles erinnert. Sag nicht, wenn du in dieser Situation bist, ich weiß es nicht, Gott macht dich fähig, in Christus zu unterscheiden, ob das wahr ist oder falsch ist, und im richtigen Augenblick den Schalter umzulegen. Das ist Wahrheit. In dem Moment, in dem du zuhörst, begibst du dich auf Glatteis, auf dem du nichts zu suchen hast, und die Tür ist geöffnet für solche Lügen, die in deinem Leben Frucht bringen werden. Der Blick der Frau richtet sich zuerst weg von Gott, hin zu dem, was der Feind dir anbietet. Sie sieht, es ist eine Augenlust. Sie sieht, es ist verlockend. Warum? Weil es klug macht und unabhängig von Gott. Irgendwo läuft Sünde immer darauf raus, unabhängig von Gott zu sein. Sie addiert zu Gottes Gebot dazu. Sie sagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht davon sterbt. Hat Gott das gesagt? Nein, der Teil mit dem Anrühren, den hat er nicht gesagt. Er sagt ein bisschen weiter hinten, ihr sollt von diesem Baum in der Mitte nicht essen. Eva wird immer die Schuld in die Schuhe geschoben. Eva hat hier das und jenes. Es ist nicht überliefert, ob Adam, der das Gebot empfangen hat, das falsch weitergesagt hat oder ob Eva einfach dazu addiert hat. Okay? Dieser Moment, in dem sie die Frucht nimmt und isst, ist lediglich der letzte unausweichliche Schritt, der dieser Lüge und der Art und Weise, wie sie mit der Lüge umgegangen ist, gut. Das heißt, wir sind im Kampf und wir müssen das erkennen. Wie ich vorher gesagt habe, diese Sache mit der kleinen Schlange. Viele von uns nehmen diese ganze Thematik nicht ernst genug. Dabei versucht der Feind, uns rauszureißen. So, jetzt machen wir noch zwei Sachen. Das eine ist, wir beschäftigen uns damit, warum tut der Teufel das? Erstmal kurz zusammenfassen. Wir sind in Christus durch das Opfer, das Jesus für uns gebracht hat, dadurch, dass wir das angenommen haben. Der Feind versucht, uns da rauszubringen durch Verführung. Wir haben die Kraft zu widerstehen. Dadurch, dass er uns verleumdet und beschuldigt, Gott ist der, der uns gerechtfertigt. Dadurch, dass er uns bedroht, wir wissen, dass wir in Christus größer sind als der, der in der Welt ist. Und dadurch, dass er uns belügt, wir wissen, dass wir Gott vertrauen können, dass seine Versorgung für uns das ist, was wir tatsächlich brauchen. Und dass wir unterscheiden können durch den Geist Gottes. Jetzt die Frage. Wir können ja mal eine Umfrage machen. Warum macht der Teufel das? Tut mir leid, die in der ersten Reihe sitzen, okay, die in der zweiten Reihe sitzen, warum macht der Teufel das? Uns so verführen. Versuchen, uns aus Christus rauszureißen. Damit wir Kraft verlieren. Damit er Einfluss hat auf diese Welt. Weil er uns hasst. Perfekt. Ich habe mit denen vorher nicht abgesprochen. Aber das ist so grob das Bild. Derek Prince hat mal eine wundervolle Geschichte erzählt. Und zwar von einer jungen Frau, die verlobt war. Und die bekam eines Tages einen Brief. Und in dem Brief stand drin, liebes Mädchen von ihrem Verlobten. Ich habe da eine andere kennengelernt und Gott sei Dank ist noch nicht viel passiert, aber wir können Freunde bleiben. Hiermit entlobe ich mich. Dann hat diese junge Frau erstmal geschrien, ihre Brieftasche geöffnet, das Bild von ihrem Verlobten rausgenommen, in Stücke gerissen, ist draufgetreten und hat dabei geschimpft. Wer ist das Bild Gottes? Wir. Einer der Gründe, warum der Feind das tut, ist, weil er uns hasst. Er kann das Original nicht angreifen. Also tut er das mit dem Bild. Wenn ihr mal im Alten Testament nachliest, Hesekiel 28 ist das, glaube ich, wie sich der Fürst von Tyrus erhoben hat, das ist ein Bild für den Teufel, und gesagt hat, du sitzt auf meinem Thron. Und ein Drittel der Engel gedacht hat, die hinter ihm waren, ja, jetzt Showdown. Und jetzt kommt der Kampf und dann werden wir sehen, wer von den beiden Recht hat. Wie hat Gott ihn besiegt? Ist Gott aufgestanden und hat ein Machtwort gesprochen? Müssen wir im Alten Testament lesen. Spannend. Wie hat er ihn besiegt? Ein Feuer brach aus ihm hervor. Gott hat weder gesprochen, noch sich bewegt, noch sonst was. Das Kräfteverhältnis ist vollkommen indiskutabel. Kann man nicht miteinander vergleichen. Der Feind stand auf mit all seinen Herden, mit seinen Armeen und sagte, jetzt übernehmen wir die Herrschaft. Und dann brach aus ihm ein Feuer hervor, das seine Schönheit verzehrte und seine Macht. Das sind die Kräfteverhältnisse. Der Feind kann Gott nicht antatschen. Deswegen geht er auf das Bild los. Versucht es klein zu reißen, ihm Schwierigkeiten zu machen, drauf zu treten, drauf zu spucken. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, damit er wirken kann in dieser Welt. Wenn der Leib Christi erkennt, was wir in Jesus sind, dann hat er ausgespielt. Dann werden wir diese Welt verändern. Gott wird diese Welt durch uns verändern. Ihr kennt diesen Vers, wo Jesus zu Petrus spricht. Ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen, Klammer der Offenbarung Jesu Christi als Sohn Gottes, will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Wird meistens übersetzt, ja. Das klingt so ein bisschen schwächlich. Ja, Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das hat er nicht so gemeint, denke ich. Man kann dieses Verb anders übersetzen. Nämlich, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen ihr nicht standhalten. Wenn die Gemeinde erkennt, wer und was sie in Christus ist, dann wird die Hölle geplündert, um Reinhard Bonke zu zitieren. So, jetzt brauche ich 10 Freiwillige für ein Experiment. Auf, Freiwillige, 10 ungefähr. Es tut nicht weh, ihr werdet nicht lächerlich gemacht, wir machen keine Filmaufnahmen. Gut, noch ein paar. Ja, komm mal her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach gut. Okay, stellt euch mal bitte da drüben an dieses Eck, wo Andreas gerade noch gesessen hat. Wir machen jetzt nämlich einen Versuch mit einer Flasche Wasser, halb voll, und Tischtennisbällen. Folgendes ist eure Aufgabe. Bitte? Nö, noch, ja, es müssen nicht unbedingt 10 sein, so rund. Komm ruhig vor. Gut, ihr geht ungefähr hier los, ja, da steht die Wasserflasche, ich werde einen Tischtennisball drauflegen, geht, schlendert so vorbei und im Vorbeigehen schnippt ihr den Tischtennisball runter. Okay? Ist einfach, ist nicht weiter schwer, ungefähr ja so von Werner aus, egal mit welchem Finger, einfach schnippen den Tischtennisball runter. Ich habe Tischtennisbälle da und ich werde nachlegen. Nee, die Augen nicht zumachen. So, der erste bitte. Einfach vorbeischlendern und im Vorbeigehen runterschnippen. Ja, daneben. Trotzdem vielen Dank. Im dritten Versuch. Ja, sehr gut, sehr gut. Allerdings abgebremst. Locker durchgehen, bitte. Locker durchgehen. Ah, auch abgebremst. Nee, locker dran vorbeigehen. Nicht stehen bleiben. Der gilt nicht, der zählt nicht. Kann mir mal einer vielleicht wieder den einen oder anderen Ball geben? Locker dran vorbei. Aha, mit der Hand runtergeschmissen, statt zu schnippen. Okay, und sehr gut, das ist ganz erstaunlich. Daneben, trotzdem vielen Dank, ja, auch im zweiten Ansatz. So, ja, auch daneben, vielen Dank, vielen Dank. Okay, Ich fasse nochmal zusammen. Die Aufgabe war, hier steht eine Flasche, halb voll Wasser. Obendrauf ist ein Tischtennisball, der nicht besonders schwer zu treffen ist. Im lockeren Vorbeigehen diesen Tischtennisball bitte runterschnippen. Wir haben zwei Dinge gesehen, zwei Kategorien von Leuten. Die einen haben gebremst, sich auf die Aufgabe konzentriert und baff, der hatte keine Chance, der Tischtennisball. Die anderen sind zwanglos vorbeigegangen, weil es sieht sehr einfach aus und haben daneben gehauen. Nochmal und beim dritten Mal ihn erwischt. Wenn man zwanglos vorbeigeht, ohne anzuhalten, wie der eine oder andere gemogelt hat, dann haut man vorbei. Warum? Was dein Gehirn sagt, ist, kein Problem, den hau ich runter. Den mache ich fertig. Was dein Unterbewusstsein sagt, ist, wenn du diese Flasche umschmeißt und Sauerei machst, dann gibt's aber Ärger. Ja? Mit all dem, was wir heute Morgen gehört haben, ist es genauso. Dein Verstand sagt jetzt, ich bin in Christus, ich bin Sieger. Bin Sieger über Versuchung. Versuchung hat kein Recht an mir. Ich habe kein Problem damit. Das ist. Aber was in deinem Herzen ist, das entsteht aus langer, langer Überzeugungsarbeit. Dass du diese Flasche nicht umschmeißen darfst und dass es Sauerei gibt. Das hat in deiner Kindheit angefangen. Als deine Eltern gesagt haben, klecker nicht mit der Milchflasche rum. Da kann ich ein paar interessante Geschichten zu erzählen, tue ich aber nicht. Gerade aktuell. Aber es hat ganz früh in der Kindheit begonnen. Und jedes Mal, wenn du so einer Falle aus dem Weg gegangen bist, dann kam so von innen die Belohnung, das hast du gut gemacht. Deine Eltern haben gesagt, das hast du gut gemacht, das hast du gut gemacht, das hast du gut gemacht. Und deswegen fällt es sehr vielen Leuten schwer, diesen Ball da runterzuhauen. Sie ziehen die Hand weg. Wie gesagt, im Verstand ist, hau ihn runter. Im Herzen, im Inneren ist, tu es nicht, geh dem aus dem Weg. Es kann schief gehen. Ich hoffe, durch dieses kleine Experiment ist deutlich geworden, in was für einem Dilemma wir sind, mit dieser ganzen Thematik in Christus zu sein. Es bringt überhaupt nichts, wenn du heute hier warst und zugehört hast und an den richtigen Stellen Amen gedacht hast oder gesagt hast. Es bringt ein bisschen was. Was tatsächlich notwendig ist, ist, dass du von den Stellen, an denen ich gesagt habe, Wahrheit ist und Wort Gottes ausgepackt habe. Dass du an diesen Stellen nachgräbst, diese Zusammenstellung von Bibelstellen nimmst, über die Bibelstellen drüber gehst, diese Bibelstellen mal durchmeditierst, dass dich diese Wahrheit verwandeln kann. In deinem Herzen muss drin sein, mir ist diese Flasche vollkommen egal. Und wenn ich so heftig schnippe, dass der Hals abbricht, ich krieg diesen Ball darunter. Gut. Ich bete noch. Vater, danke für deine Liebe, deine Gnade, deine Nähe. Herr Jesus Christus, danke, dass wir beginnen zu verstehen, wer und was wir in dir sind. Danke, dass unsere Herzen angerührt werden von dem, was du für uns getan hast. Danke, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir früher waren. Herr, wir lieben dich. Wir möchten diesen Schlichen des Feindes entschiedener gegenübertreten. Vater, wo wir durch die Welt und durch unsere Vorprägung, durch die Dinge, die wir gewohnt waren zu tun, nicht hart genug entgegengetreten sind, dieser Stimme des Feindes, dieser Verführung oder der Angstmache oder was auch immer das war, da bitten wir dich um Vergebung. Wir bitten, dass du uns da sensibel machst, Geist Gottes, dass du in uns die Alarmglocke bist, die rechtzeitig schrillt und diese Angriffe des Feindes entkräftet. Und wir bitten dich auf der anderen Seite, dass wir selbst dir nachgehen, dass du uns die Gnade gibst, dir nachzugehen und nachzugraben, um zu erkennen, wer wir sind in dir. Ja. Ja, Herr. Und so segne ich jeden Einzelnen, der heute hier ist, und ich segne den Weg jedes Einzelnen mit dir. Danke, dass du gut bist und dass du Gutes tust. Amen.